So, herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle Cantine, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz und natürlich darf ich auch heute wieder dich begrüßen, lieber Bernhard, in deinem Podcast. Hallo Bernhard.
Danke, hallo. Und das am Arbeitsplatz tatsächlich.
Genau,
wir
am Arbeitsplatz.
Wir sind heute wieder in einem Betriebsrestaurant bei dem Demori in Bielefeld. Und hier fühle ich mich ja wirklich wohl und deshalb passt auch dieser Spruch, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz.
Genau, es ist auch schon wieder sehr schön und ich habe eben schon mitgelauscht. Also wenn ich alles richtig gehört habe, ist heute sogar Schneepotag, stimmt das?
Du fängst gleich mit dem Schneepotag an.
Du, beim letzten Mal musstest du mich dran erinnern, da dachte ich mir, das passiert mir nicht normal.
Ja, der Schneepotag ist tatsächlich heute. Und es ist mir echt auch ein bisschen komisch, weil wir haben ja einen prominenten Gast bei uns im Podcast und kommt da ausgerechnet am Schneepotag, aber mittwochs ist immer Schneepotag, das ist einfach so und die vom Shopfloor und auch die aus der Verwaltung freuen sich einfach auch ein bisschen darauf. Wir haben starke Kontergerichte. Du weißt ja, wir machen ja immer so ein bisschen Nudging dabei, so dass man nicht immer unbedingt Schnipo essen muss mit Pommes. Wir machen auch gerne Bratkartoffeln dazu oder sonst irgendwas. Also, ja. Damit wir halt den Gast auch gedanklich von dieser Schnitzel-Currywurst nur mal so ein bisschen wegholen.
Genau. Ich weiß nicht, wie ich jetzt die Überleitung machen soll zu unserem Gast heute.
Ja, gerade dem Thema, das weiß ich auch nicht.
Wir fragen ihn gleich mal. Genau, nämlich schön, dass du heute da bist, Jan Diekjobst vom Detmolder Hof.
Genau.
Der eine oder andere wird es kennen. Du hast sozusagen einen Stern mitgebracht.
Ja, also wir sind tatsächlich das erste und einzige Sterne-Restaurant in Detmold beziehungsweise im Kreis Lippe, wo wir unglaublich stolz drauf sind. Mhm. Der Stern kam sehr, sehr überraschend mitten in der Corona-Pandemie, aber nicht weniger verdient dadurch.
Bevor du uns vielleicht gleich auch nochmal kurz erklärst, wie man überhaupt zu einem Stern kommt, sag uns doch gerne noch so ein, zwei Sätze zu dir. Bist du gebürtiger Ostwestfale, warst schon immer Koch? Einfach mal
ein paar Sätze zu mir. Ich bin gebürtiger Detmolder. Geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen, mit 16 in die Ausbildung bei meinem Lehrmeister Gotti Schuster im Lippischen Hof. Da die Basics gelernt und dann so ein bisschen unterwegs gewesen in Hamburg, an der Mosel und in Portugal. Mhm. Und habe mich dann 2019, Ende März, mit 25 Jahren selbstständig gemacht. Okay, habe die große Ehre bekommen, den Detmolder Hof zu übernehmen, damals in einer relativ großen Krise durch meinen Vorgänger. Aber wir haben es tatsächlich mit einer unglaublichen Teamleistung geschafft, dass wir eigentlich seit Tag 1 die Kurve Richtung Himmel haben, wo wir wirklich sehr, sehr stolz drauf sind, dass wir das so gut hinkriegen.
Nur ganz kurz, weil ich finde, das liegt jetzt so auf der Hand. Wie lang ist der zeitliche Rahmen zwischen du hast es übernommen bis zum Stern? Also das würde mich auch mal interessieren, wie lange braucht das, um da so reinzukommen und so eine Konstanz vielleicht auch zu haben auf so einem Niveau?
Also es sind fast exakt 2 Jahre.
Okay.
Wie gesagt, wir haben Ende März 2019 aufgemacht. Wir haben 5. März 2021, weiß ich noch genau, den Stern bekommen. Mhm. Also es sind mehr oder weniger fast 2 Jahre.
Wahnsinn.
Ja.
Aber und wenn ich da mal einhaken darf, ist ja wahnsinnig schnell. Ähnlich so, wie das bei uns ja auch gerade durch die Decke schießt. Da sieht man eben, ihr wisst ja alle, dass ich von Leib und Seele Koch bin. Und da sieht man einfach mal, was so eine Kochausbildung wert ist und wie man sich mit so einer Kochausbildung auch entwickeln kann. Mhm. Der eine entwickelt sich zum großen Unternehmer, der andere zum Michelin-Sterne-Koch. Das ist eben dieses Tolle an unserem Beruf. Und du hast gesagt, Portugal, nenn mal so ein paar Stationen, wo du dann auch mehr als einen Stern gekocht hast.
Ja, also bei mir war es eigentlich ganz klar nach der Ausbildung, dass ich raus möchte. Ich wollte eigentlich schon mit 16 nach Hamburg. Dann hat Mama gesagt, nein, du bleibst erstmal noch zu Hause und machst hier in der Heimat deine Ausbildung. Dann bin ich mit 19 ins Louis C. Jakob nach Hamburg, hinten an die Elbchaussee zu Thomas Martin.
Also zwei Michelin-Sterne.
Zwei Michelin-Sterne, genau. Und jede Station, ich war danach in Portugal, in der Villa Gioia, 2 Michelin-Sterne. Hab danach an der Mosel gearbeitet, bei Christian Bau, 3 Sterne. Und dann zum Schluss nochmal bei Kevin Fehling in der Hafen City in Hamburg, ebenfalls 3 Sterne. Ja, und jeder Chef, jeder Koch hat mich unglaublich geprägt. Also ich habe mir versucht, bei jedem sowohl gute als auch schlechte Sachen irgendwie abzugucken oder halt auch nicht abzugucken. Ne? Ich habe so viele große Chefs mitgemacht, wo du dir nicht nur vom Küchendenken oder vom Kochen was abgucken kannst, sondern auch was Mitarbeiterführung angeht, was Kalkulation angeht, Wareneinsatz. Das sind natürlich Sachen, in dem einen Betrieb ist es gefühlt egal, weil da ist jemand hinter, der pulvert da Code rein. Beim anderen Betrieb in der Selbstständigkeit musst du wirklich, wurden Mülleimer kontrolliert.
Aber wenn du jetzt wieder diese Karriereleiter siehst, ne? Weißt du eigentlich, was in meinem WhatsApp-Status steht? Von nichts mal,
kommt nichts. Stimmt.
Das ist mein Spruch und du siehst es wieder an der Karriere. Ja. Die ist geplant. Jan hat einen Plan. Da will ich hin. Ich will selber einen Stern erkochen. Mhm. Und das finde ich halt an unserem Beruf so einmalig, dass diese jungen Leute, die man sich so begeistern kann. Ich weiß, dass bei dir ein Patissier lernt oder ist, der in der Betriebsgastronomie gelernt hat und mehr möchte. Mhm. Der wollte mehr. Und der ist dann jetzt in den Sterneladen gegangen. Es hat also in einer Gemeinschaftsverpflegung, so nennt sich das ja letztendlich, in einer Betriebsgastronomie in Gütersloh gelernt, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und ist dann gesagt, nein, das ist mir zu wenig, ich will einen Stern. Okay. In unserem Betrieb im Allgäu ist es ja genau umgekehrt. Mhm. Der hat einen Stern gekocht, der ist oben und er sagt, ich möchte jetzt auch mal wieder ein Leben haben. Und deshalb ist er zu mir nach Fronten gegangen und macht da ja auch einen Well-Done-Job.
Möchtest du auch mal wieder ein Leben haben oder geht's noch?
Also ich würde schon sagen, dass ich ein Leben habe. Also nur weil du in der Gastronomie bist, heißt es nicht, so wie es mal früher war, irgendwie jeden Tag 15, 16 Stunden. Das habe ich auch mitgemacht. Ich bin selbstständig, habe Verantwortung für 2 Betriebe und 35 Mitarbeiter. Mhm. Da ist natürlich schon so ein Tag mindestens 12 Stunden, klar. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, es gibt auch Tage, da komme ich erst um 18 Uhr, weil ich genau weiß, mein Team in der Küche ist so gut, da muss ich nicht durch die Reihen laufen und kontrollieren, ob die das Gemüse richtig waschen und schneiden. Ja. Das können die, deswegen habe ich sie eingestellt und deswegen arbeiten sie im Sterne-Restaurant. Ja, also es gibt natürlich auch tagsüber Tage, wo ich nur Termine habe, wo ich es dann gar nicht schaffe, vorher in die Küche zu kommen. Und dann muss natürlich auch alles laufen, weil die Gäste kommen um 18.30 Uhr und denen ist egal, ob der Chef da vorher stand oder nicht. Ja. Die wollen einen perfekten Teller und das ist halt auch unser Anspruch. Mhm. Dementsprechend ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir ein moderner Betrieb sind, der elektronische Zeiterfassung hat, der eine 5-Tages-Woche hat, wo wir sagen, wir machen keinen Mittagsservice mehr, außer den Samstagmittag, weil wir dann sagen, unsere Mitarbeiter haben wirklich Dienstbeginn um 14.30 Uhr und sind um 22.30 Uhr spätestens raus. Okay. Mhm. Das heißt, die haben einen 8-Stunden-Tag inklusive eine halbe Stunde Pause. Mhm. Und das ist auf dem Niveau absolut eher selten und absolut vorbildlich, wo wir wirklich sagen, wir haben 6 Wochen Betriebsurlaub im Jahr, wo wir wirklich sagen, die Mitarbeiter haben Betriebsferien, die können heute den Sommerurlaub für nächstes Jahr buchen. Okay. Ja, und der Urlaub muss in den Sommerferien stattfinden, weil wir 8 Auszubildende haben. Mhm. Aber dadurch, dass du so früh dran bist, ist es natürlich auch finanziell attraktiv, weil du planen kannst. Plan, ja. Und das ist halt einfach wichtig und motiviert die Mitarbeiter halt auch.
Aber da siehst du ja eben auch modern. Das Gleiche machen wir ja auch. Elektronische Zeiterfassung, betriebliche Altersversorgung und zahlen gut, nutzen diese Mitarbeiter nicht mehr so aus, wie wir das jahrelang, ich benutze immer unter Anführungsstrichen, diesen Berufssklaverei gemacht haben. Denn als ich in der Lehre war, da war ein 12-Stunden-Tag an der Tagesordnung und ich habe, glaube ich, 120 Mark gekriegt. Mhm. Und das ist ja jetzt ganz anders. Im ersten Lehrjahr als Koch verdienst du 1.000 Euro. Das ist gutes Geld. Und wenn man so Chefs hat wie dich, Jan, oder wie uns auch, wo wir auch wissen, was wir für unsere Mitarbeiter machen. Wenn ich jetzt den Bogen zu unserem Podcast und dem eigentlichen Thema schlage, dann machen die Firmen ja nichts anderes, indem sie in den Betriebsrestaurants mehr investieren, damit sie ihren Mitarbeitern eben auch noch ein zusätzliches Goodie geben, damit sie begeistert zur Arbeit kommen. Und du weißt ja, wir haben das schon in vielen Folgen drin gehabt, dass es auch ein hohes Investment einer Firma bedarf, um hier so ein fantastisches Betriebsrestaurant hinzustellen.
Dann ist auch ein guter Punkt, ne? Was würdet ihr gerne auch beide sagen? Was ist der Unterschied zwischen normaler Küche und Sterneküche?
Ach, das war gerade ganz lustig, als ich Jan hier durchgeführt habe, haben wir mal so eine Schlossführung gemacht. Ich habe ihm erst ein bisschen Ich habe ihm erst ein paar Maschinen gezeigt und dann habe ich ihm auch gezeigt, was wir hier so machen. Mhm. Und er hat es ganz toll formuliert, was du gesagt hast, ne? Kochen kann so unterschiedlich sein. Ne? Also wir müssen hier gleich 400 Essen, 450 Essen stehen haben und du kochst in deinem Restaurant 40 designte, durchgestylte Teller, die dem Anspruch des perfekten Tellers, gute Wortwahl, haben. Wir haben trotzdem den gleichen Beruf gelernt. ich habe ja auch mal in der Sterne-Gastronomie gearbeitet.
Ich wollte gerade sagen, die Frage, wo es an euch herbeigestellt, Bernhard?
Ja, ich kann das auch. Wir sind ja im Schlichthof auch gut unterwegs. Kein Sterne-Laden, aber gut unterwegs. Ja. Komischerweise klappt kein Stern in Bielefeld. Alle, die einen Stern gekocht haben in Bielefeld, sind entweder Insolvenz gegangen oder waren nach 2 Jahren wieder kaputt oder 3 Jahren. Das ist komischerweise, das sind wir so in Ostwestfalen so eine starke Wirtschaftsregion. Und da müssen uns ausgerechnet die Lipper, die müssen einen Stern kochen.
Da fährt der Ostwestfall lieber ein bisschen raus, dass er da nicht gesehen wird in Bielefeld.
Ich glaube, da ist was dran.
Ja, also bei uns, die Küche hat sich natürlich aber auch gewandelt. Ne? Also wenn ich jetzt die ersten Teller sehe von irgendwelchen Fotoshootings im Jahr 2019 und das, was wir jetzt machen, das ist eine ständige Entwicklung. Wenn wir so kochen würden wie 2019, Dann hätten wir alles, aber keinen Stern. Also da sieht man halt auch die Entwicklung von mir, die Entwicklung von meinem Team, von allen Mitarbeitern. Wir haben viele Mitarbeiter, die sind seit Tag 1 mit dabei, weil wir natürlich auch unglaublich viel tun für die Mitarbeiter. Wir haben viele junge Menschen, die bei uns die Ausbildung machen dürfen, wo sie natürlich wissen, wenn ich im Sterne-Restaurant oder im Detmolder Hof die Ausbildung mache, dann habe ich eine Basis, die ist bei uns in der Heimat einzigartig. Mhm. Und danach kann ich natürlich auch mit den Kontakten, die ich habe in die Sterne-Küche, unglaublich viel auf den Weg bringen, wo ich sage, pass auf, ich rufe mal ihn an oder hast du mal Lust nach Portugal. Eine Saison ist da unglaublich lehrreich. Das ist natürlich auch Anspruch für die Mitarbeiter, dann auch gut zu arbeiten, um dann halt auch diesen nächsten Step zu gehen. Ja. Und die Küche ist bei uns relativ verkopft, weil wir uns natürlich unglaublich viele Gedanken machen über ein Gericht. Okay. Die Gäste, die zu uns kommen, die haben einen Anspruch an uns, der ist enorm, klar. Wir haben einen Anspruch an uns, der ist enorm, wo wir dann halt auch sagen, wenn wir ein Gericht kreieren, soll das Gericht eher besser sein als das Gericht davor. Und das funktioniert nicht immer.
Aber ich kann dir das bestätigen. Das letzte Mal, als ich bei dir essen darf, übrigens zu dem Geburtstag meiner Frau, habe ich das Gefühl gehabt, dass es ein Stern plus ist. Muss man wirklich so sagen. Warst du schon mal im Detmolderhof
essen? Nee, aber witzigerweise, also ich habe tatsächlich einen Kumpel, uns beiden verbindet, das Thema Auto und gutes Essen. Und wir gehen halt immer irgendwo in nette Restaurants hier in der Ecke. Und tatsächlich haben wir jetzt gesagt, als nächstes gehen wir da hin. Und deswegen fand ich so witzig, als du jetzt gesagt hast, der nächste Interviewgast ist genau Jan.
Wir beide haben auch einen gemeinsamen Freund. Ich glaube, der geht da auch gerne hin, der Jörg.
Stimmt. Ja.
Das ist ja auch ein Gourmetle.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, der geht da auch gerne hin.
Ja, wirklich wunderbar, auf jeden Fall.
Also ich habe meinen Kalender mit, wir können gleich nach dem freien Tisch gucken.
Ja. Du, wirklich? Ja, wirklich gerne. Ja. Ja,
und das ist halt eine Entwicklung. Ja. Und es gibt Gerichte bei uns auf der Karte, wie zum Beispiel unsere Trüffelgnocchi mit Cremespinat und Eigelb und Parmesan. Das ist ein Gericht, das habe ich nicht erfunden. Das war vor 150 Jahren schon lecker. Aber es ist natürlich unglaublich gut und es kommt unglaublich gut bei den Gästen an. Und dann wäre ich ja verrückt, wenn ich das runternehmen würde, weil man muss auch nicht immer auf Teufel komm raus irgendwas erzwingen und sich den Kopf zerbrechen über irgendwelche neuen Gerichte. Wenn Gerichte einfach gut sind, sind sie gut.
Dann auch nochmal eine Nachfrage, bevor wir so ein bisschen mehr zur Betriebsgastronomie nochmal rüberkommen. Gibt's so ein super beliebtes Gericht, also wo du sagst, gibt's so ein Klassiker schon? Oder wechselt ihr dafür auch zu häufig durch?
Also wir haben einen großen Klassiker, der ist ja Tag 1 auf der Speisekarte. Der wird sich auch nie ändern. Er hat jetzt nicht unglaublich viel mit dem Sterne-Restaurant zu tun. Aber wir haben zum Beispiel auch, um zum Anfang wieder zu kommen, einen original Wiener Schnitzel bei uns auf der Karte.
Ach.
Ja, auch gerne mit Pommes auf Wunsch. Ja, wir machen eigentlich einen selbstgemachten Kartoffel-Gurkensalat, so schön mit Essigöl und so, ein paar Preiselbeeren dazu. Original Wiener Schnitzel vom Kalb, so zwei richtig dicke Lappen irgendwie, schön souffliert im Butterschmalz. Das ist auch schon so ein Klassiker und das ist auch für, sag mal, neue Gäste, die das erstmal bei uns sind und uns so ein bisschen testen wollen und sagen, habe ich jetzt Lust auf die Jakobsmuschel, habe ich noch nie gegessen, esse ich mal lieber nicht das Menü, esse ich à la carte. Und dann wird oftmals das Schnitzel genommen, um erstmal so zu gucken, wie läuft das hier eigentlich?
Die Nummer
und
sicher.
Wenn das Schnitzel gut ist, dann kann ich mich vielleicht auch mal was anderes rantrauen. Ja, und deswegen ist so ein Klassiker, der ist seit Tag 1 da. Eher ungewöhnlich für ein Sterne-Restaurant, so ein rustikales Schnitzel auf der Karte zu haben.
Ja.
Aber die Gäste lieben es und deswegen bleibt es drauf.
Sehr typisch für die Detmold, für die Region Lippe. Ich erinnere mich, du machst es ja auch ähnlich, du gehst ja auch zu den regionalen Lieferanten und du hattest nochmal so einen Ziegenkäse, da war sogar der Hermann als Figur gemacht. Wir wissen, wie man das macht mit diesen so bekannten Silikonformen. Aber da sieht man eben auch, ich habe ja mein Restaurant 1991 den Schlichthof eröffnet und bin damals hier angelandet von meiner Schiffsreise und Amerika und Schweiz und was weiß ich nicht alles. Und habe dann da schon auf regionale Produkte gesetzt. 1991 ist über 30 Jahre her. Und du weißt, dass wir es in der Betriebsverpflegung ja ganz, ganz explizit machen. Wir holen die Eier von dem Bauernhof, der in der Regel Zero Mile, sage ich mal, als Stichwort, der hier drumherum ist. Und das finde ich eben auch in der Sterneküche bei Jan so toll, dass er eben auch die regionalen Produkte versucht mit einzubinden. Das muss man einfach wirklich sagen. Das ist top. Klar braucht man eine Jakobsmuschel und ein Steinbutt in der Sterne-Gastronomie, aber das ist schon eine Ausnahme, dass man so viel Regionalität auf der Speisekarte hat.
Wir versuchen halt einfach den Bogen zu spannen. Also wenn wir sagen, Sterne-Restaurant, ja, dann verbindet man da auch irgendwo auch exklusive Produkte mit. Aber diese exklusiven Produkte, die es vielleicht nicht unbedingt bei uns in der Berlebecke oder im See bei uns um die Ecke gibt, die kriege ich dann halt nur aus Norwegen, den Steinbutt oder die Jakobsmuschel. Weil ich habe bis jetzt in der Berlebecke noch keine gefunden. Ja? Aber dann kommt halt der Punkt, wo wir uns Gedanken drüber machen. Ich habe ein Luxusprodukt wie eine Jakobsmuschel und versuche sie mit Produkten aus der Heimat zu kombinieren. Das heißt, ich habe im Moment Kürbis bei uns aus der Heimat. Ich habe Kohlrabi vom Detmolder Wochenmarkt. Ich habe die Kartoffeln, die Eier. Wir versuchen so viel, wie es geht, irgendwie hier aus der Region zu bekommen. Ja, und dann das zu paaren mit einem absoluten Luxusprodukt, wo wir sagen, damit müssen und wollen wir auch arbeiten. Das macht uns ja auch Spaß. Und man muss sich am Ende des Tages ja auch, es gibt ja auch Restaurants, die sagen, ich beziehe meine Produkte nur aus dem Umkreis von 50 Kilometer. Alles gut, könnt ihr gerne machen, bin ich bei euch, finde ich toll, die Philosophie. Aber da legt man sich natürlich auch selber so ein bisschen Fesseln an, wo man sagt, gut, gibt halt bei uns in den Seen, weil Meer ist meistens nicht um die Ecke, gibt es halt nur Süßwasserfische. Und dann muss ich halt nur mit Forellen arbeiten und nur mit Saibling und nur mit dem Zander. Und wenn es halt nur kleine Zander gibt, dann kriegt der Gast halt auch nur ein kleines Stück Fisch. Ja, aber wenn ich einen Steinbutt habe aus Norwegen und der hat 6 Kilo, dann habe ich da halt so einen richtigen Oschi liegen und dann macht das Essen ja auch viel, viel mehr Spaß, weil das eine ganz andere Qualität ist vom Fisch, ganz anderer Geschmack, eine ganz andere Textur und dann die Produkte aus der Heimat dazu und dann hast du, glaube ich, eine gute Kombi.
Ja, da sind wir uns einig, vor allen Dingen auch diese Restaurants, die sich da anpreisen, alles 50 Kilometer um Kirchturm einzukaufen, benutzen Gewürze. Und Gewürze, du weißt es, ich stehe auf Gewürze. Gewürze ist auch nochmal was sehr wichtig ist. Ich schreibe ja meinen Köchen immer gerne ins Arbeitszeugnis rein. Wir lernten Herrn oder Frau oder den Mitarbeitenden als geschmackssicheren Jungkoch kennen. Geschmack erreichst du natürlich auch durch Gewürze. Und Gewürze, Curries gibt es halt auch nicht um den Kirchturm herum. Und die Nelke wächst auch nicht nebenan. Die Walnuss, die wächst vielleicht hier. Aber das ist eben dieses Spiel, was man immer hat. Hier ist die Jakobsmuschel, die dann mit Komponenten aus der Region kombiniert wird, das machen wir nichts anderes, machen wir in den Betriebsrestaurants auch. Und da ist dann wieder der gleiche Grundbezug zu unserem Beruf, also der Berufsunterschied zwischen einer Sterne-Gastronomie und dem Betriebsrestaurants, sage ich jetzt mal. Dazwischen gibt es ja auch eine Pommesbude, da kann auch ein Koch arbeiten oder eine Schnitzelbude oder wie auch immer. Unser Beruf an sich ist ja so breit gefächert, und so, es gibt so unterschiedliche Betriebsarten, wo immer ein Koch hintersteht, ne? Egal, was der für eine Ausbildung vorher genossen hat.
Wie stehst du denn zur Betriebsgastronomie?
Also Betriebsgastronomie kenne ich ja mehr oder weniger nur aus den Betrieben, wo ich gearbeitet habe. Ansonsten habe ich ja extern keine großartigen Berührungspunkte damit. Wir achten bei unserem Betriebsessen, wenn wir Personalessen machen, was übrigens das ganze Team jeden Abend um 18 Uhr zusammen einnimmt, wo wir sagen, zwischen 18 und 18.30 ist quasi, ich sag mal, gefühlt steht die Welt still. Ja, wir setzen uns zusammen hin, wir kochen vorher zusammen, jeder Posten übernimmt seinen Part. Wir essen zusammen eine halbe Stunde, machen Pause, der eine raucht hinterher eine. Wir trinken immer ein Espresso zusammen vom Service, wir ziehen uns eine frische Jacke an, wischen einmal über die Schuhe. Und dann startet ab 18.30 Uhr die Küche. Aber diese halbe Stunde, und da lege ich viel Wert drauf, dass wir wirklich pünktlich um 18 Uhr essen gehen, weil diese Erholung vor dem stressigen Abendservice, der nicht nur körperlich, sondern auch mental anstrengend ist, den brauchen die Mitarbeiter einfach. Mhm. Und wenn die nur einmal kurz, ich mache es jeden Abend, ich rufe einmal kurz meine Partnerin an, so, die kommt dann von der Arbeit und fragt, wie ihr Tag war. So, das ist für uns dann einfach Luxus, den wir uns einräumen, weil er wichtig ist, um leistungsfähig zu sein. Und wir achten bei uns auf der bei der Ernährung im Personal natürlich schon darauf, dass es relativ ausgewogen ist. Ich sag klar, es gibt oftmals Pasta, weil schnell, einfach und sehr beliebt, ob es dann eine kleine Carbonara ist oder mit Pesto und Schafskäse oder, keine Ahnung, wir haben immer irgendwie ein Rinderragout oder geschmorte Bäckchen oder so, dass wir uns da so ein bisschen was machen, aber auch gerne einfach mal einen kleinen gemischten Salat mit dazu, dass wir einfach mal ein paar Vitamine bekommen. Das ist immer so. Es steht aber auch immer was zum Naschen da. Also wenn ich irgendwie einkaufen bin, dann kaufen wir immer diese großen Bottiche mit Cola-Kracher oder mit Schlümpfen oder so. Ja, das ist keine Stunde, da ist das Ding leer. Da greift jeder rein. Egal wer er ist, ob es der Restaurantleiter ist oder der Praktikant. So, da haben die alle Lust drauf und das hilft. Und das ist leistungsfördernd, weil es Zucker ist und vor allen Dingen ist es stimmungsfördernd. Ja? Wir haben natürlich einen relativ eng getakteten Zeitplan bei uns. Bis 18 Uhr muss alles stehen, weil sonst kriegen wir am Abend Schwierigkeiten. Das merken die Gäste dann. Das heißt, wir müssen relativ Gas geben tagsüber. Aber es gibt natürlich viele Wege, um 18 Uhr fertig zu sein. Ja, wir hören unsere Musik irgendwie in Deutschrap oder ich habe mein Mädel in der Patisserie irgendwie so eine Schlagertante irgendwie, ja, da will sie zwischendurch mal irgendwie so ein bisschen Matthias Reim hören und sowas. Da
legen die anderen sympathisch. Nicht. Ja, ich oute mich jetzt auch mit.
Die anderen sind da nicht ganz so begeistert von, ne, weil sind dann doch eher Team Deutschrap. Ja. Aber das gehört auch dazu, ja, wenn jeder so ganz still und leise vor sich hinarbeitet und nur abhakt von seiner To-Do, dann macht es ja auch keinen Spaß.
Ja. Sag ich doch, super geiler Job, Koch.
Ja.
Na, da hörst du Musik während der Arbeitszeit.
Ja.
Und diesen Teamgeist in der Küche, das ist wirklich, wenn man das mal erlebt hat, das spielt jetzt auch wieder überhaupt gar keine Rolle, ob du in der Betriebsgastronomie bist oder hier läuft das Radio mit WDR 4.
Mhm.
Wir haben auch
unseren Matthias Reim, ne?
Ja, da haben wir eine Chance, ne? Ja, Helene Fischer kommt auch ab und zu mal. Okay. Aber Jan, sag mal, wenn du deine Mitarbeiter verpflegst, achtest du sehr auf Gesundheit da oder sagst du, wir machen so die Reste und kochen das? Oder bist du wirklich so, dass du dir überlegst, wie du deine Mitarbeiter verpflegst?
Also das ist, glaube ich, so ein bisschen von allem. Wir versuchen natürlich, relativ ausgewogen uns zu ernähren. Wir machen jetzt keinen wöchentlichen Plan, wo drin steht, heute gibt's das und das und das. Das habe ich in der Vergangenheit zum Beispiel in dem einen oder anderen Betrieb auch anders erlebt. Da gab es einen Wochenplan, da wurde dann extra fürs Personalessen eingekauft. Aber da muss man halt auch ganz klar sagen, da gab es auch extra jemanden, der das Personalessen zubereitet hat.
Okay.
Ja, das ist bei uns natürlich schwierig, weil wir haben natürlich schon, wie eben gesagt, relativ eng getakteten Zeitplan, wo die Mitarbeiter dann auch gefordert sind tagsüber. Und wenn sich dann da einer hinstellt und immer eine halbe Stunde mal ganz entspannt ein bisschen Salat schnippelt und Radieschen schneidet und sowas, dann wird's halt schwierig, weil wir dann einfach unsere To-Dos nicht schaffen. Und das geht am Ende des Tages auf dem Niveau, wo wir uns befinden, halt schon dann eher vor. Und dann sind's eher mal die Nudeln oder ein Stück Huhn oder ein bisschen Stampf oder irgendwie sowas. Das gibt's dann immer mal.
Ja? Ich habe ja während meiner Zeit, wenn ich da mal gerade einhaken darf, auch auf dem Schiff gearbeitet, da während meiner Ausbildungszeit, Sea Goddess 1, eine 110 Meter Yacht mit 100 Passagieren und 100 Crew. Wir waren allein in der Küche 17 oder 18 Leute, auch High-End. Und da musstest du immer, wenn du als neuer Koch an Bord kamst, erst eine Woche oder zwei Wochen fürs Personal kochen. Immer.
Okay.
Weil du musstest dich damit irgendwie so ein bisschen vorstellen, ne? Mach du mal das Personalessen. Und was wir gerne machen, wenn wir jemanden einstellen, dann machen wir das eben auch gerne, dass wir sagen, komm, koch du uns mal das Personalessen. Und dann ist er den ersten Tag am Probearbeiten und muss dann gleich das Personalessen kochen.
Ja.
Aber da kannst du dann schon sehen, wie ist der Einstieg, wie viel Mühe gibt er sich. Das ist schon eine gute Lösung so.
Was ich in allen Fällen, wir haben das ja bei Bobby Breuer in der Folge ja auch gehört, ne, so besonders finde, aber vielleicht klingt es nur für mich so besonders, dass man sagt, okay, ich werde in einem Sterne-Restaurant oder jetzt auch im Schlichterhof, auch wenn es kein Stern, aber in einem Top-Restaurant, werde ich auch als Personal gut oder top verpflegt. Das sind ja die gleichen Lebensmittel, das ist ja alles genau gleich, was ein paar Minuten später die Gäste dann auch bekommen. Ich finde das extrem wertschätzend.
Ja, Bobby kocht ja auch sogar noch selber für seine Mitarbeiter. Ja, genau. Ne? Das ist, habe ich auch, als er das im Podcast sagte, habe ich auch nur gedacht, oh, da hätte ich gar keine Zeit für. Aber es ist natürlich auch eine Wertschätzung und dieses der Mitarbeiten in seinem Team. Und diese Wertschätzung, die geben ja auch eben diese Betriebe mit, ne? Dass die eben so viel dafür tun, damit es auch, das eine ist ja das Gericht, was wir kochen, was hier, wenn Jan dann eine Pasta macht oder die Köche machen eine Pasta. Das andere ist natürlich auch, man sitzt gemeinsam an einem Tisch, man schnackt über Sachen, die vielleicht nicht mit der Arbeit zu tun hat. Man hat wirklich eine Pause und kommt runter. Und das sind für mich so Attribute. Wir versuchen ja in den Betrieben immer das Herzstück des Unternehmens zu werden. Und das gehört einfach mit dazu. Dann tauscht man sich aus. Ach, dein Sohn hatte Konfirmation oder wie war denn die Feier am Wochenende? Oder man spricht im Zweifelsfall über Arminia Bielefeld als Fußballmannschaft. Da gibt's ja immer reichlich Diskussionsstoff. Aber das macht es ja.
Dass du das jetzt auch noch bringen musst.
Ja. Es macht halt, die Zeit im Moment. Ist nicht so gut. Aber man kann von oben schnell runterfallen. Das kennen Sterneköche auch. Das kenne ich übrigens auch. Wer hoch hinaus will, der fällt tief. Ja. Du weißt, in meiner Handballzeit wollte ich auch immer hoch hinaus. Und mich haben sie da oben aus der Luft auch immer schnell wieder runtergeholt. Aber um nochmal auf das gemeinsame Essen zurückzukommen, das ist schon unheimlich viel. Und es gibt ja auch so, jetzt sind wir natürlich sehr in der Gastro unterwegs, immer diese Diskrepanz zwischen Küche und Service. Ne? Das haben wir zum Beispiel komplett gelöst, indem wir mit dem Service zusammen essen. Wir sitzen da wirklich alle an einem Tisch. Und ich kann mich erinnern, dass ich in der Schweiz gearbeitet habe. Das ist ja 1986 gewesen. Und damals im Souvretta-Haus, das war Top 10 Leading Hotel of the World. Ich war Chef Tournant. Und wir haben der Küchenchef, da saß du nach der Hierarchie an dem Tisch. Und die Wäschefrauen und die Kastrolliers, die haben halt erst zum Schluss das Essen gekriegt. Das war grausam. Mhm. Und wenn der Chef geredet hat, mussten alle still sein. Und dieses hat sich ja so gedreht in den Betrieben. Wir haben ja hier, du siehst das ja, extra kleine Nischen. Wir haben hier extra so abgesperrte Bereiche, wo man sich auch mal mit 6 Kollegen sehr intim unterhalten kann. Finde ich schon, hat sich ein wahnsinniger Wandel da drin, wie man mit den Mitarbeitern umgeht. Das ist jetzt nicht nur für uns in der Küche, da war es ja auch wirklich schlimm. Aber hier in den Betrieben hat sich auch unheimlich was getan.
Apropos Betriebe, glaubt ihr oder glaubst du, Jan, ist eine Sterne-Gastro oder dieser Stil, ist das überhaupt möglich in der Betriebsgastronomie? Gibt es da Elemente, wo du sagst, das könnte man übertragen?
Jetzt überleg oder? Gut, was du sagst, ne? Sonst bist du schnell Gastkoch.
Also ich glaube, dass die Basis ja am Ende des Tages schon die gleiche ist. Das heißt, es ist gelerntes Personal. Alle, die arbeiten, egal auf welchem Niveau, haben einen Qualitätsanspruch und wollen mit besten Produkten zusammenarbeiten. Mhm. Ja, hier ist vielleicht einfach eine andere Menge, die eingekauft wird, als bei uns. Trotzdem kann man die Qualität unglaublich hochziehen. Mhm. Es gibt eine Kantine, da wird alles irgendwie fertig gekauft. Das kommt irgendwie morgens um 8 schon irgendwie auf Teller oder in Bleche und wird dann irgendwie nochmal heiß geschoben. Hauptsache, die haben irgendwie was zu futtern, ja, und wundern sich, dass die Mitarbeiter hinterher nicht leistungsfähig sind. Da schießt du dir selber ins eigene Knie. Ja. Das heißt, Mitarbeiter ist das Wichtigste überhaupt. Ohne meine Mitarbeiter habe ich keinen Stern. Gibt es kein Sternerestaurant. Ja. Ich sage immer, es ist ein Geben und Nehmen. Ich glaube, dass ich als Chef relativ gut bin und relativ offen bin, weil ich zuhöre und weil ich relativ jung bin. Auf der anderen Seite erwarte ich natürlich aber auch viel. Die Mitarbeiter sind wichtig, aber auch, sag mal, das Betriebsessen hier, das Betriebsrestaurant, das hat ja einen Grund, warum das hier so aussieht, wie es aussieht. Es gibt Restaurants, die sehen schlimmer aus. Ja, die sind abgegriffener oder wo ihr sagt, ihr habt so viel Geld verdient die letzten Jahre, ihr müsst auch mal was investieren. Ja, nicht nur für euch, sondern für die Gäste und für die Wertschätzung aller. Mhm. Ja, so, und da, die Basis ist, glaube ich, schon die gleiche. Bei uns ist es dann natürlich auch einfach vielleicht noch mal ein bisschen feiner, das Anrichten, Tellersprache, das Geschirr, das Besteck, einfach die Zeit, die man sich auch nimmt. Bei uns ist ja nicht nur, es kommt jemand zum Essen und sagt, ja, war lecker oder war nicht lecker. Hier ist es dann ja schon, man hat relativ kurzen Zeitraum, um eine Nahrungsaufnahme zu haben, die dann halt auch sehr, sehr gut ist. Aber danach geht's halt weiter. Die Gäste verbringen in der Regel 4 Stunden bei uns und können sich dementsprechend ganz anders einlassen.
Und hier haben sie nur eine halbe Stunde Zeit oder 45 Minuten, je nachdem. Mhm. Ich versuch's nochmal zu verdeutlichen für dich, wo vielleicht der Unterschied nochmal ist. Das ist super rausgearbeitet. Aber das Handwerk, was wir ja auch lieben, ist natürlich bei Jan, wenn er einen, er hat am Anfang von einem perfekten Teller gesprochen. Mhm. Und wie viele Handgriffe hast du auf einem perfekten Teller? 20, 30?
Ja, also sag mal, es gibt Gerichte, da sind 8 Handgriffe drauf, gibt aber auch Gerichte, da haben wir 18 Handgriffe drauf.
Das muss man sich mal vorstellen. Und da hat er noch nicht mit der Pinzette gearbeitet und wie auch immer. Also ich weiß, dass er sehr, sehr im Detail arbeitet. Und das ist vielleicht nochmal der Unterschied, wo wir in der Kürze der Ausgabenzeit das nicht hinbekommen, dass wir so perfekt auf dem Teller, Telleroptik auch guter Begriff. Ne? Wir richten schon sexy an, aber dieses detailversessene, dass die Tomate genau da liegt oder das Blättchen genau so rumliegt, wie der Patron der Küche das vorgibt, das können wir nicht leisten.
Jetzt wirklich auf dem Niveau? Also wie rumlege ich ein Blatt und...
Ja, also bei uns ist jeder Handgriff ist vorher abgesprochen. Ja, bis wir ein neues Gericht bei uns auf der Karte haben, das dauert, sag mal, zwischen 4 und 8 Wochen. Ja, das heißt, wir müssen uns ja erstmal Gedanken machen. Mhm. Da ist die Basis erstmal, was gibt uns überhaupt die Natur? Welche Jahreszeit haben wir? Mhm. Ja, wir haben jetzt gerade zum Beispiel, deswegen ist die Jahreszeit super für uns, den Umschwung von den kalten Monaten auf den Frühling. Mhm. Das heißt, Ende März, weiß ich jetzt schon, starten wir mit der neuen Karte. Da arbeiten wir jetzt gerade jeden Tag Proben aus. Mhm. Nebenbei, obwohl der Laden voll ist, stellen wir uns hin, setzen uns hin, brainstorming, nochmal hier ein Kochbuch, nochmal hier ein Rezept, nochmal hier was reinschreiben, machen eine Probe, schreiben die Änderungen auf, wie können wir was nochmal optimieren und welche Soße, machen wir die rote Beete beim Gnocchi ein bisschen dünner, ein bisschen dicker, wie soll die Optik sein? Das sind ja so viele Faktoren, die bei uns zusammenspielen, dass man halt einfach wirklich sagt, klar ist es aufwendig, aber diese ganzen Gedankengänge und die Arbeit und die Zeit, die wir da reinstecken, das honoriert der Gast auch am Ende des Tages, weil er kommt ja bewusst zu uns und er weiß, was wir für ein Preis-Leistungs-Niveau haben, wo wir schon in Detmold eher hochpreisig sind. Aber jeder, der bei uns war, sagt, jeder Cent ist absolut gerechtfertigt, weil er das so noch nicht gegessen hat. Nicht bei jedem Gericht, aber wir machen uns natürlich unglaublich viele Gedanken, dass die Gäste dann halt auch sagen, oh, ich habe heute wieder was Neues gehabt oder allein die Grüße aus der Küche, was nicht selbstverständlich ist, Brot und Butter, ja, da machen wir uns so viele Gedanken drüber, wo viele natürlich sagen, so ja gut, ich habe hier irgendwie einen Kräuterquark und ich mache dazu irgendwie ein Baguette und dann ist das auch irgendwie Brot und Butter. Aber wir haben unser Brot von Mikkel Biere bei uns aus der Heimat irgendwie produziert, 72 Stunden Gehzeit irgendwie von der Hefe. Wir haben unsere aufgeschlagene Süßrahmenbutter. Wir haben 3 verschiedene Grüße, alles auf verschiedenen Porzellanen, die wechseln regelmäßig. Wenn du heute zu uns kommst und es ein 6-Gang isst und du kommst morgen wieder, dann kriegst du 6 andere Gänge. Okay. Ja, weil es keine Wiederholung geben soll, damit du einfach alles einmal komplett mitnimmst. Okay. Und das ist halt das Besondere, dass wir uns einfach mehr Gedanken und mehr Leidenschaft an den Tag legen als alle anderen. Dementsprechend sind wir dann halt auch da, wo sonst keiner ist.
Dafür hast du auch einen Stern.
Ja.
Das ist einfach, aber super auch erklärt, was den Stern ausmacht. Ich glaube, so genau haben wir es noch nie dargelegt, was ein Stern eigentlich letztendlich ausmacht. Und viele Hörer können sich das ja gar nicht so vorstellen, was dafür hinterherhängt. Ne? Man hat ja als Gast immer so auch das Gefühl, wenn wir hier in den Betriebsrestaurants sind, wenn ich denen sage, dass wir hier 5, 6 richtig gute, ausgebildete Köche haben, um das zu leisten, da haben die alle keinen Überblick für. Ne? Weil wie viel tägliche Arbeit da doch hintersteckt.
Und eben auch so eine, jetzt in deinem Fall, so eine Arbeit, ich sag's jetzt mal nebenbei, die ist ja für den Gast komplett unsichtbar. Ne? Also, dass irgendwas an dem Abend in der Küche passiert, das kann man sich vorstellen. Aber dass tagsüber schon andere Gerichte ausprobiert werden für die nächsten Wochen, für den nächsten Besuch, das ist natürlich dann das, was wahrscheinlich es auch auszeichnet. Ne?
Ja, für uns ist es halt, also ich sag immer, ich gehe abends immer nach dem letzten Hauptgang, gehe ich einmal meine Runde im Restaurant und frage von Tisch zu Tisch, wenn sie dann noch da sind, ob alles gut war, ob sie sich wohlfühlen, wie sie die Zeit bei uns verbracht haben. Es kommt vor, da sagen welche, ja, war lecker. Ich sage, ja, lecker reicht mir nicht. Also ihr sitzt hier 4 Stunden, verbringt den ganzen Abend bei uns und dann war es lecker. Er sagt, das ist für mich zu wenig.
Was? Auch wenn du weißt, dass es ein Ostwestfale gesagt hat. Ne?
Ja, das ist schon viel dann. Das ist schon, weißt du, ne? Ja. Aber ich sag, pass auf, guck mal, wir stehen hier jeden Tag geben immer unser Bestes mit allem, was wir haben. Und jeder Mitarbeiter gibt alles für den Laden. Und dann ist mir ein Wallecker zu wenig. Ja, dass ich sage, dann erwarte ich mehr Wertschätzung für das, was wir tun. Und das kann ich als Gast am Ende des Tages nur mit dem Trinkgeld wertschätzen. Ja, dass ich sage, pass auf, der Service war super, die Küche war super, die Temperatur, die Akustik, die Wärme, ich habe gut gesessen, ich habe gute Lounge-Musik im Hintergrund gehört, ich hatte wirklich einen wunderschönen Abend. Und das honoriere ich, indem ich gutes Trinkgeld gebe. Das ist die Wertschätzung der Mitarbeiter, was der Gast machen kann, neben dem Dialog, wo er sagt, pass auf, danke für den schönen Service heute, wir haben uns wohlgefühlt. Das ist ja das, wovon wir leben. Mhm. Wir leben ja nicht davon, dass abends der Laden voll ist und wir Stress haben. Das ist super. Aber davon zahle ich auch die Gehälter. Das ist die Basis. Mhm. Und darüber hinaus die Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber zu haben, das ist halt einfach wichtig. Nicht nur von meiner Seite aus als Arbeitgeber, sondern auch von den Gästen aus. Ja, und das ist manchmal ein bisschen zu knapp.
Ostwestfalen. Apropos lecker. Wir haben ja in der Betriebsverpflegung noch eine zusätzliche Aufgabe, gesund zu ernähren. Und ich lese gerade ein Buch vom Professor Dr. Nüssler. Der Titel des Buches ist Die beste Medizin kommt aus der Küche. Ein Wahnsinnsbuch. Und erstmal wusste ich gar nicht, dass man einen kulinarischen Lebenslauf hat er quasi geschrieben, wann und wo er in seiner Ausbildung und in seinen Studienplätzen kulinarisch geprägt worden ist. Übrigens das meiste natürlich wieder irgendwo in Italien mit der mediterranen Küche. Und er war auch in Amerika und ist dort nicht kulinarisch geprägt worden. In dem ganzen Kontext ist das Thema Salz auch ein Thema. Salz, Zucker sowieso. Was nimmst du für Zucker oder achtest du in der Gastronomie darauf, dass in deiner Sterne-Gastronomie, dass du andere Zucker als diesen klassischen Haushaltszucker verwendest? Oder wie machst du das? Hast du auch einen Gesundheitsaspekt in deiner Küche?
Also bei uns ist es so, dass wir vorne in der warmen Küche beziehungsweise bei den Vorspeisen schon auf Zucker grundlegend verzichten. Wir versuchen keinen weißen raffinierten Zucker zu verwenden. Ja, ja. Die Mengen, die am Ende des Tages auf dem Teller sind, die der Gast zu sich nimmt, sind so gering, dass du eigentlich auch sagen kannst, ja komm, die 2 Gramm weißer Zucker machen dich jetzt auch nicht gesünder. Aber wir haben natürlich irgendwo dann auch eine Vorbildfunktion und müssen da auch ein bisschen drauf achten. Ausgewogene Ernährung in der Patisserie, wo du Zucker brauchst für Konsistenzen von Eis, von Mousse, von Cremes, da ist es schon auch vorhanden. Wir versuchen aber auch über Honig zu würzen bzw. zu süßen. Was bei uns halt schwierig ist, wenn wir dann mit einem Zuckerersatzstoff arbeiten, ne? Ob es dann Süßstoff ist oder Stevia oder was ja.
Ja, das geht nicht so
gut. Das wird halt schwierig, weil wir halt viel mit Konsistenzen arbeiten. Und wenn du ein Eis nicht mit Glucose machst, sondern mit Stevia, dann hast du einfach 2 verschiedene Produkte.
Ja.
Das ist halt einfach nicht das, was wir haben wollen. Und dann musst du dich an ein Rezept halten, was perfekt ausgearbeitet ist, mit weißem Zucker.
Also wir nehmen ja gerne Kokosblütenzucker in der Gemeinschaftsverpflegung. Damit haben wir ganz gute Erfolge gemacht. Aber wir haben auch nicht den Anspruch, das perfekte Gericht zu machen. Wir haben ja eher den Anspruch,
gut kochen für viele.
Gut kochen für viele.
Habe ich mal gehört?
Ja, genau. Und das ist so auch mit dem Salz. Wir machen eigentlich immer weniger Salz rein. Weil ich hätte in dem Buch, also wirklich, da muss man grundlegend meine Ernährung nochmal über nachdenken. Wobei auch drin stand, dass man komplett auf Alkohol verzichten muss. Ne? Mit ein paar Ausnahmen. Und das Glas, gutes Glas Rotwein, das wird dir ähnlich so gehen, dass du das gerne auch nach dem Abendservice nimmst. Du trinkst ja auch gerne mit mir einen Gin and Tonic. Das habe ich auch, aber alles in Maßen. Und ich glaube, wenn man es in Maßen zu sich nimmt, dann ernährt man sich auch gesund. Der Unterschied zu der Aufgabe, die ich habe, ist ja, dass ich jeden Tag die gleichen Gäste bekoche. Das heißt, wenn ich jeden Tag Glucose ins Sorbet hauen würde oder diesen weißen raffinierten Zucker nehmen würde oder und, dann habe ich natürlich nicht das Ergebnis im Betrieb, was ich haben möchte, dass ich den Krankenstand senke auf lange Sicht. Wenn ich jeden Tag Pommes mache, Currywurst, dann habe ich natürlich ein anderes Ernährungsaufwand, während du in einem à la carte Restaurant, du hast ja jeden Tag andere Gäste. Ich habe ja immer die gleichen und ich muss die jeden Tag neu bewerten.
Ja, so Jan, gegen Ende der Folge, ich würde dir gerne abschließend noch eine persönliche Frage stellen. Was war denn dein Lieblingsgericht als Kind?
Gute Frage. Also was ich nicht nur als Kind liebe, sondern immer noch gefühlt jeden Tag essen könnte, ist ein Gericht von Mama was glaube ich auch keiner so gut macht wie Mama. Das sind so eine breite Bandnudelsuppe. Mhm. Ist eher ein Gericht jetzt für den Herbst und für den Winter, mhm. aber mit ganz viel frischem Gemüse. Beinscheibe ausgekocht, irgendwie dann hinterher so kleine Mettbällchen rein. Mama holt ihren Einkauf immer vom Wochenmarkt bei uns in Detmold. Dementsprechend ist da, auch wenn es eine klassische, einfache Suppe ist, die Qualität unglaublich hoch. Mhm. Und das liebe ich schon sehr. Ansonsten bin ich halt echt so ein Pasta-Esser. Also italienische Küche, alles. Viel Fisch, viel Pasta. Ja, so das Lieblingsgericht gibt es nicht. Es gibt ein Lieblingsprodukt, das ist der Blumenkohl. Den liebe ich sehr.
Aber Michael, wenn du das jetzt wieder merkst, ne, dann ist ja dieser Bogen zu einem kulinarischen Lebenslauf.
Ich habe auch gar nicht gedacht.
Eine einfache Suppe, top gemacht, top Produkte. Da siehst du, dass es bei Jan schon in der Wiege lag.
Genau.
Ja. Und ich bin ja von meiner Mutter, ich habe das ja mal in einem Podcast erzählt, ich wusste seit 8 Jahren, dass ich Koch werde. Meine Mutter Bremerin und ich habe beim Heringssalat schneiden immer mitgemacht. Du weißt ja, dann macht man so ein bisschen rote Beete in die Mayonnaise rein und dann verändert man auf einmal die ganze Farbe. Und dann habe ich noch Komplimente von den Gästen gekriegt, dass das so schön geschmeckt hat. Die Gäste waren natürlich die Familie. Und das hat halt unheimlich viel Spaß gemacht. Und vielleicht sollten die Hörer und Hörer auch mal darüber nachdenken, wie sie kulinarisch geprägt worden sind und wann und wo. Das ist wirklich ganz entscheidend. Ich habe es jetzt erst in dem Buch so richtig wahrgenommen, wann ich kulinarisch geprägt worden bin. Aber das
wir vertiefen das ja, genau. Wir vertiefen das nochmal in einer anderen Folge. Für heute sagen wir ganz lieben Dank an dich, Jan. Also super tolles Gespräch, super sympathisch. Und was für mich jetzt sich auch wieder gezeigt hat, Bernd, du hast eben gerade gesagt, so ich glaube, so eine Karriere, die fängt ganz früh an, ne? In die Wiege gelegt, dann anscheinend irgendwie dieses Feuer bei dir auch entfacht. Diesen Weg über die ganzen anderen Sternestationen, das dann hier nach Ostwestfalen, Lippe nach Detmold zu bringen, top, freuen wir uns. Als Ostwestfalen alle. Also, wer jetzt noch keine Lust hat, in Detmolder Hof zu kommen, dann weiß ich auch nicht. Also, ganz lieben Dank, Jan, fürs Gespräch. Und ich sag schon mal, bis bald dann im Detmolder Hof.
Gerne. Dankeschön,
ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du heute Gast in unserem Podcast warst. Und du weißt ja, ich komme immer gerne. Vielleicht kommen wir dann zusammen.
Ja, oder sehr so. Gerne, ja. Damit sagen wir Tschüss und auf Wiederhören für die Folge. Und bis zum nächsten Mal.